Ein herzliches Willkommen zum Burak New Business Advice Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft und Agenturpositionierung. Willkommen zu diesem Podcast. Heute wollen wir uns über ein Kommunikationsereignis unterhalten, das gerade noch eher kleinere Schatten wirft, aber bald werden diese richtig groß und richtig kräftig werden. Ich rede nämlich von den anstehenden Wahlkämpfen auf Landes-, aber im September auch auf Bundesebene zum neuen Bundestag. Dazu bin ich mit jemandem verabredet, der hier einen ganz langen Erfahrungshintergrund hat und da auf ganz lange Erfahrungen zurückblicken kann. Ich bin nämlich mit Peter Ander verabredet. Hallo, Herr Ander.
Hallo, Herr Burak, grüßen.
Herr Ander, Sie haben eine Kommunikationsagentur in Hannover und in München. Wollen Sie uns kurz beschreiben, was Sie dort tun?
Ja, wir haben den Hauptsitz in München tatsächlich und eine Außenstelle in Hannover, von der wir auch viel den Norden bearbeiten. Wir konzentrieren uns auf drei verschiedene Bereiche. Das eine ist Arbeit für Startups, also Startups, die sehr tech-orientiert sind. Die unterstützen wir mit unseren Kommunikationsleistungen auf allen Ebenen. Bereiten wir das Feld vor, was man neudeutsch Litigation PR nennt, also die Begleitung von Prozessen oder denjenigen, die sich vor oder in Prozessen wehnen, weil ein schöner Spruch, den ich auch gerne benutze, ist, you can win in the court, but lose in public. Also du kannst im Gerichtssaal gewinnen, aber in der Öffentlichkeit verlieren. Also das ist etwas, was relativ neu ist in Deutschland. Und dann kümmern wir uns auch um den ganzen Bereich Audio, vornehmlich mit Ina Tenz als Mitglied der Geschäftsleitung. Wir machen Podcasts, unter anderem den Amazon Original mit Boris Becker, den von Gerhard Schröder. Viele andere mehr und natürlich die klassische Positionierungsarbeit für alle diejenigen, die sich neu positionieren oder anders positionieren wollen. Also ein ziemlich umfassendes Gebiet.
Mit Herrn Schröder verbindet Sie eine ganz besondere langjährige Partnerschaft, richtig?
Ja, die sich natürlich auch entwickelt hat im Laufe der Jahre. Ich bin ihm zum ersten Mal begegnet als Volontär tatsächlich. Ich meine, journalistische Ausbildung machte, da war er noch Oppositionsführer im Niedersächsischen Landtag, recht ungeschliffen und ein bisschen ungehobelt war er da. Und dann habe ich ihn 6 Jahre später, 1992, 1993 genau wieder gesehen. Da war er schon Ministerpräsident vom Habitus, ganz anders. Das hat mich sehr überrascht damals und ich war, so wie man das als Journalist sein kann, in seiner Unabhängigkeit, aber doch, ich gebe es zu, begeistert, weil für mich hat er damals schon etwas verkörpert, diesen unbändigen Wunsch nach oben zu kommen. Und er war schon damals für mich ein möglicher Kanzlerkandidat, den ich als jemanden gesehen habe, der für die SPD Wahlen gewinnen kann, weil er eben in diese Mitte hineinwirkt. Und dann hat er mich dann nach der gewonnenen Wahl gefragt, ob ich ihn unterstützen würde, auch in der Bundesregierung als stellvertretender Regierungssprecher. Bin ich 2002 Regierungssprecher und Chef des Bundespresseamtes geworden. Und nach dem Ausscheiden aus dem Amt, unsere Verbindung nicht abgebrochen, ganz im Gegenteil, vielleicht sogar noch intensiver geworden, was tatsächlich nicht die Regel ist bei Sprechern oder Sprecherinnen, hatten wir ja noch nicht auf der Bundesebene und ihren Kanzlern. Und deswegen freue ich mich sehr, dass wir weiterhin auch Kontakt haben und jetzt im letzten Jahr mit Beginn der Pandemie diesen Podcast, die Agenda, aus dem Leben gerufen haben. Und so ist unsere Partnerschaft bis heute sehr aktiv.
Wir kommen gleich nochmal auf Herrn Schröder zurück. Ich würde gerne mit Ihnen über ein ganz wichtiges Kommunikationsthema reden im Bereich Wahlkampf, nämlich unter dem, was man so neudeutsch unter einem Narrativ versteht. Also der kommunikativen Klammer, die den Wahlkampf trifft und auch bündelt und auch zusammenhält. Bei Willy Brandt war das dieses Thema mehr Demokratie wagen. Bei Angela Merkel war es, bitte korrigieren Sie mich, wenn ich es nicht ganz richtig wiedergebe, Sie wissen, was Sie an mir haben. Warum ist ein Narrativ so wichtig?
Ein Narrativ ist wichtig, weil es bestenfalls in einer Mischung aus Rationalität und Emotion herüberbringt, wofür der Politiker, wofür die Partei, wofür manchmal eine ganze Bewegung oder Generation steht. Wenn wir es mit den Augen der politischen Kommunikation sehen, dann, Sie haben es erwähnt, bringt so ein Narrativ immer auch ein Gefühl zum Ausdruck. Mehr Demokratie wagen. Sagt ja, wir wollen etwas Neues erreichen, wir wollen uns auf den Weg machen, wir wollen etwas zulassen, gemeinsam Neues schaffen und sind bereit dafür, neue Wege zu gehen. Also hat etwas im positiven Sinne Progressives, Visionäres, neue Horizonte erkunden. Sie kennen mich, sagt genauso viel aus, auch wenn es ein bisschen banaler klingt. Aber Sie wissen, was Sie an mir haben. Ich stehe für Beständigkeit, ich stehe für Fleiß, auch Tugenden. Ich setze mich ein für das Land, persönliche Eitelkeiten sind mir fremd, dafür steht das. Bei Gerhard Schröder war es eine Verbindung, Innovation und Gerechtigkeit. Das klingt sperriger als beispielsweise mehr Demokratie wagen, aber Gerhard Schröders Leistungen sind ja vor allen Dingen verbunden mit zwei epochalen Dingen, einmal dem Nein zum Irakkrieg damals und dann andererseits mit der Agenda 2010 und den Innovationen, die damit zusammenhängen. Also so ist ein Narrativ eigentlich etwas, was wichtig ist, um in unserer immer wieder komplizierter werdenden Welt die Dinge mit einer Mischung aus Rationalität und Emotionalität einzufangen und gut zu transportieren, gut zu beschreiben.
Nun ist es ja in der Wahlkampfkommunikation anders als in vielen anderen kommunikationspolitischen Bereichen so, dass sich die Dinge hier nach meiner Einschätzung besonders schnell ändern können. Ja, sowohl, weil es Ereignisse gibt, die man nicht vorausahnt, weil es Äußerungen gibt, die man nicht vorausahnt und die die Dinge ganz schnell auch in Bewegung bringen können, in die eine oder die andere Richtung. Das muss ja alles ein Narrativ sozusagen einfangen können. Das ist ja durchaus eine Herausforderung, oder?
Das ist es, ja. Man kann sowas auch nicht mit Hammer und Meißel oder als, ja, in Amerika heißen die Wordsmiths, also einfach, indem ich mir Begriffe nun mal nehme und die möglichst gut zusammensetze, damit sie gut klingen, erschaffen. Das beste Narrativ ergibt sich aus dem Handeln, ob es nun in der Zukunft liegt oder ob in der Gegenwart. Deswegen ist es dann so stark. Also mehr Demokratie wagen war etwas, was man mit Willy Brandt 1:1 übereinander bringen konnte, weil er eben für dieses mutige, nach vorne gewandte, auch progressive stand. Und so muss natürlich das Narrativ auch immer passen zu der Spitzenperson. Im Wahlkampf konzentriert sich ja das natürlich auf den Spitzenkandidaten, auf die Spitzenkandidatin. Und deswegen ist sowas auch immer mit Blick zu wählen auf die Persönlichkeit des Kanzlerkandidaten oder der Kanzlerkandidatin.
Wie kommt man zu einem guten Narrativ und wie kann man im Vorhinein wenigstens mal eine Idee bekommen, ob es funktionieren wird, ja oder nein?
Sie das übereinbringen mit dem Programm, das Sie jeweils vertreten und mit der Persönlichkeit nochmal des oder der Spitzenkandidaten. Das ist natürlich auch so, dass es nicht ein Thema sein sollte, was nur ihre Konkurrenz bedient. Nehmen wir ein aktuelles Beispiel, Armin Laschet. Der propagiert jetzt das Motto Leben und Leben lassen. Nicht? Also dieser rheinische quasi Liberalismus im ursprünglichen Sinne, der sagt, das ist jetzt meine liberale Haltung. Das wäre ein Narrativ für ihn auch, unter dem sich angeblich auch viele Menschen tatsächlich versammeln können. Ob es nun ein Narrativ ist, das die Stimmung in unserer Zeit trifft im Moment, wo viele sagen, wir wollen auch etwas autoritärere Führer, also Führer begreifen, will ich jetzt nicht negativ verwendet wissen, also Menschen an der Spitze unseres Staates, die dafür sorgen, dass all das, was im Moment nicht funktioniert, funktioniert. Ob das das richtige Motto unserer Zeit ist, das muss man natürlich dann genau beobachten.
Und ob man einen Rheinländer auch in Bayern versteht oder ein rheinländisches Narrativ auch in Bayern versteht, ist ja auch nochmal so eine andere Frage.
Das habe ich mich auch gefragt, Eduard, denn ich komme ja selbst
aus Rheinländer, aber...
Ja, ich bin auch Rheinländer. Ich bin geboren in Bonn und war zuletzt viel in Köln auch. Ich liebe das Rheinland. Ich mag die Menschen da wahnsinnig gern. Und ich mag auch die Art sehr, sehr gern. Nur... Das Rheinische war uns natürlich in der Bonner Republik viel geläufiger, als es jetzt ist. Und jetzt auf einmal Armin Laschet zu hören mit diesem Aachener Singsang in der Stimme, ist schon fast exotisch.
Lassen Sie uns noch mal kurz über Herrn Schröder bitte sprechen, weil wenn man so seine Biografie mal anschaut, ist mir immer wieder aufgefallen, dass sein, ich nenne es jetzt mal Spitzname, den er als Fußballer oder als Fußballspieler bekommen hat, nämlich Acker, dass der immer wieder aufgenommen wird und dass man das immer wieder hört. Und das ist ja auch sehr dankbar, weil es eigentlich zeigt, da kommt jemand aus kleinen Verhältnissen und hat sich hochgeackert, ja, mit einem gewissen oder mit einem durchaus sehr großen Aufstiegswillen. Würden Sie so etwas auch als Narrativ beschreiben? Und wie wichtig ist sowas?
Absolut. Also diese Acker-Philosophie ist ja eine, die in jeder Biografie, ich habe ja die erste geschrieben, mal ein bisschen Eigenwerbung, nein, tatsächlich auch in jeder Biografie da ist. Gerhard Schröder hat es auch jedem erzählt. Und weiß noch genau, ich an diesem Tag, als ich ihn da wieder sah, nach diesen 6 Jahren als Ministerpräsident, fuhr ich mit ihm, da hatten wir so eine Reise durch Niedersachsen, 2 Tage habe ich ihn da begleitet. Und ich fuhr mit ihm im Auto, das war immer so eine Sache, die machte man dann mit Reportern damals. Dann nahm man die mal eine Stunde auf dem Rücksitz mit und erzählte denen was Nettes und erzählte mir diese Geschichte von seinem Aufstieg und wie er als junger Mann Fußball gespielt hat und seinen sozialen Aufstieg auch seinem Ackerwillen, aber auch seinem Willen auf dem Fußballplatz, es allen anderen zu zeigen, wie er das eben erlebt hat. Und das hat mich begeistert schon damals. Und ich dachte, Mensch, das ist ja toll. Ich habe es dann aufgeschrieben. Es war dann auch sehr groß damals im Blatt. Das war ja noch Zeitungszeit. Und bis ich dann merkte, er hat die Geschichte ihm erzählt, der ihn nach seinem Aufstieg fragt und zum Teil mit den gleichen Worten. Also er hat schon sehr daran mitgewirkt, dass dieses auch nach außen kommt. Aber er konnte es auch, weil es auch so war. Und dieses Narrativ hatte auch verschiedene Elemente. Das war dieser unbändige Aufstiegswillen aus teilweise prekären Verhältnissen waren das ja schon. Dann war das Rütteln am Kanzleramt, Zaun natürlich auch so ein Zeichen, ich will hier rein, also wartet nicht darauf, dass ihm das gegeben wird. Sondern
hat denn dieses Rütteln tatsächlich stattgefunden? Oder?
Ja, das hat tatsächlich stattgefunden. Ich hatte auch dann für das Buch diese Szene, die damals noch relativ neu war, recherchiert. Und es gab dann auch einen, der da tatsächlich an diesem Abend dabei war. Das Interessante, was ich erst ein paar Jahre später danach herausgefunden habe, das war Renate Schmidt, die ehemalige bayerische SPD-Vorsitzende und später Ministerin für Familie, hat das bestätigt. Also es hat offenbar nicht nur einen Abend gegeben, an dem Gerhard Schröder am Kanzleramtszaun gerüttelt hat, sondern mehrere. Weil sie war bei einer dieser Sachen dabei und bei einer anderen Gelegenheit waren es wiederum andere, die dabei waren. Insofern scheint das tatsächlich häufiger stattgefunden zu haben, ja.
Wenn ich an Herrn Schröder denke, fallen mir so neben dem, was Sie eben schon angesprochen haben, Agenda und solche Themen, noch 2 weitere Dinge ein. Zum einen gab es einen, ich nenne es jetzt mal Skandal, was immer das auch heißen mag, und die große Frage, ob Herr Schröder denn zur damaligen Zeit seine Haare gefärbt hätte oder getönt hätte, wie auch immer.
Ja.
Und das Spannende fand ich damals, verdammt nochmal, es ist doch nur die Haare. Ja, also es ist doch jetzt nichts, wo man sagt, es ist irgendwie jetzt eine ganz, ganz große Dramatik. Aber Sie sagten mir ja im Vorgespräch, dass das Ganze dann bis zum Bundesverfassungsgericht hochgegangen sei. Wie wichtig ist es, solche kommunikativen, ich nenne es jetzt mal, solche kommunikativen Flöcke einzuschlagen?
Ja, Herr Borak, also jeder Kommunikationsexperte, Berater spricht natürlich in einem solchen Moment, wenn er ehrlich ist, die Hände über dem Kopf zusammen.
Haben Sie das auch getan?
Haaren, oder rauft sich die Haare und denkt,
haben Sie das auch getan?
Ja klar, natürlich. Warum muss das jetzt sein? Weil ja völlig klar ist, was dann passiert. Also ich meine, der berühmte Streisand-Effekt ist dann der gefärbte Haare-Effekt. Sie wollen das Thema nicht in der Öffentlichkeit haben, aber es wird durch Klage dagegen natürlich, gibt es jedem Anlass, darüber zu berichten, auch all denen, die bis dahin zurückhaltend waren. Aber Gerhard Schröder hat mir das erklärt und gesagt, ich muss das machen, weil es war der Punkt da, wo es politisiert wurde. Und ich erinnere mich noch, das war eine Rede im Bundestag und ein Abgeordneter von der damaligen Oppositionspartei, ich glaube, er war von der CDU, trat davor und sagte, da war diese Diskussion schon angestoßen und es gab hier und da Berichte darüber, also auch in großen Boulevardmedien, auch im Bild. Und dann sagte er, ja, und wer Haare färbt, der fälscht auch Statistiken. Gemeint waren damals Arbeitslosenstatistiken. Und das war natürlich ein infamer Vorwurf, weil zwei Dinge, die nicht stimmten, zusammenkamen. Also einmal der Vorwurf, er färbe sich die Haare und die Suggestion, er würde das tun. Und auf der anderen Seite der Vorwurf, er würde Statistiken der Arbeitslosigkeit fälschen. Und da hat Gerhard Schröder gesagt, muss ich rein, weil jetzt wird es politisiert. Und deswegen bin ich bereit, auch eine öffentliche Diskussion darüber zu führen. Aber hier sorge ich dafür, dass diese Anschuldigungen nicht wiederholt werden können. Und die Folge war natürlich, dass alle darüber berichtet haben, in jedem Medium dieser Welt war fast diese Debatte dann wiedergegeben. Aber er hat zumindest dann tatsächlich auch erwirken können, dass das nicht mehr wiederholt wird. Ich glaube, mit einer eidesstattlichen Versicherung von Udo Walz oder wem auch immer.
Man kann Herrn Schröder ja viel vorwerfen, aber man kann eben nicht vorwerfen, dass er konfliktscheu sei, oder?
Das nicht und im Gegenteil. Und das ist etwas, was in dieser Zeit jetzt gerade wirklich fehlt, weil viele, viele Politiker sehr aktuelle Debatten auch geführt dazu, haben wirklich große Sorge, in den sozialen Medien zerrissen zu werden, gerade auf Twitter mit all dem, was sie tun, und gehen in so einen vorauseilenden, ja, Gehorsam vor der Mehrheitsmeinung und ducken sich weg, wenn sie eigentlich Konflikte führen sollten oder auch ihre Meinung stärker artikulieren sollten. Ich glaube, im Endeffekt wird es Politiker belohnen, die sich diesem entgegenstellen und eher bereit sind, ihre Meinung zu sagen. Das braucht aber ein wirklich dickes Fell, vielleicht noch mehr früher, um dieses wirklich auch durchstehen zu können.
Lassen Sie uns zum Abschluss nochmal über eine durchaus amüsante, Sie fanden es seinerseits sicherlich nicht amüsant, amüsante Geschichte sprechen, auch mit Herrn Schröder. Ich rede über seinen Auftritt in der Elefantenrunde, also in dem TV-Format nach der verlorenen Bundestagswahl.
2005, ja. Mhm.
Genau, wo er sich, ich sag's jetzt mal, versuch's jetzt mal neutral zu formulieren, wo er sich so verhalten hat, wie man es vielleicht von einem Bundeskanzler nicht unbedingt erwartet.
Suboptimal, das waren seine Worte danach.
Ja. So kann man es auch nennen, genau. Ja. Würden Sie das nochmal ein bisschen einordnen?
War ja nach einer Bundestagswahl, die vorgezogen war, 2005. Und vielleicht muss man ein bisschen da ein paar Wochen dann zurückgehen vor diesem Ereignis am Wahlabend, dann in dieser sogenannten Elefantenrunde, wo die Parteivorsitzenden und Spitzenkandidaten ja traditionsgemäß zusammenkommen und dann von den Chefredakteuren von ARD und ZDF, so war das zumindest damals, befragt werden und zum Wahlausgang Stellung nehmen sollten. Und Gerhard Schröder kam von einer Position, wo er ja knapp 20 Prozentpunkte beim Ausrufen der Wahlen hinter Angela Merkel lag. Und keiner, aber wirklich keiner in Berlin hat nur noch einen Pfifferling gegeben auf ihn. Und so haben sie ihn auch entsprechend behandelt und tatsächlich uns alle. Und einer, weiß ich noch, der war damals Chefredakteur einer großen von Bild am Sonntag, ich sage jetzt seinen Namen nicht, doch, sage ich doch, Klaus Schunz sagte, damals saß ich an einem Tisch mit ihm und einem anderen, der war damals beim Stern, Michael Backhaus, ja, der Ball liegt auf dem Elfmeterpunkt und der andere sagte, ja, und das Tor ist leer. Und ich sagte, na, auch dann kann man auch vorbeischießen. Und das war so ein bisschen die Haltung. Also wir haben nicht aufgegeben damals. Und am Ende war es am Wahlabend so, dass die CDU, ich glaube, müssen wir mal nachgucken, 35,0 hat und die SPD 34,2. Also 0,8 Prozentpunkte trennten SPD und CDU, nicht 20 Prozentpunkte voneinander. Und es war in der Wahlnacht, ich fuhr mit Gerhard Schröder dann von Willy Brandt-Haus gemeinsam da zum Zollernhof, wo diese Aufzeichnung war, auch noch nicht klar, ob die SPD nicht vielleicht sogar doch stärkste Partei werden würde. Also von diesem großartigen Wahlsieg, den alle erwartet hatten, war nichts mehr übrig geblieben. Und Gerhard Schröder hatte als begnadeter Wahlkämpfer da wirklich alles mobilisiert, was ging und war einen beispiellosen Schlusssport da an die CDU rangekommen. Und entsprechend groß war da die Überraschung. Aber und entsprechend geladen war Gerhard Schröder. Das hatte aber auch damit zu tun, dass normalerweise stehen die Chefredakteure unten an der Tür und begrüßen den Bundeskanzler. Gerhard Schröder war aber, was seine Art war, überpünktlich und sehr früh dort, sodass die beiden in der Maske waren und ihn nicht begrüßt. Und er dachte, das sei jetzt schon ein Zeichen dafür, dass sie ihn nicht entsprechend seines Ranges begrüßten, war also sauer. Und ich merkte das dann, aber holte mir dann auch direkt eine ab von ihm. Und dann, ja, ich saß mit im Studio tatsächlich, nicht zu sehen, meine Kamera ist aber wirklich sehr nah an dem Tisch. Und merkte nur, wie er dann auf einmal hochfuhr und sah die entgeisterten Blicke dann von Joschka Fischer, auch von Angela Merkel. Und naja, im Nachhinein sicherlich, wie er sagt, dann suboptimal, aber mittlerweile ist das ja eine Kultsendung geworden, zumindest bei denen, die es noch schauen oder sich daran erinnern.
Ja, Herr Anner, ich bedanke mich für Ihre Insights, aber auch für Ihre Geschichten, für Ihre Narrative sozusagen, hätte ich fast gesagt. Und ja, vielen Dank dafür.
Herr Borak, herzlichen Dank Ihnen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback an heiko@borak.de freue ich mich.